Liebe Gemeinde, das Buch Hiob ist wahrscheinlich eines der tiefgründigsten Bücher der Bibel. Es ist auf jeden Fall sehr komplex. Es wirft richtig große, dicke, schwere Fragen auf und es beantwortet die Fragen gelegentlich anders, als man das denkt oder einfach gar nicht. Und es werden viele große Themen berührt. Man könnte also, wenn man über das Buch Hiob predigt, über das menschliche Leiden predigen, über die Frage, wie gerecht ist das eigentlich? Wie gerecht ist eigentlich Gott? Man könnte predigen über das Ringen mit Gott, darüber sich nicht mit schnellen Antworten zufrieden zu geben, dran zu bleiben, nachzuhaken. Man könnte predigen über die Folgen menschlichen Handelns und die Frage, ob meine Schuld eigentlich mein Leiden bedingt. Man könnte predigen über Freundschaft. Man könnte predigen über Seelsorge. Heute ist es ein anderes Thema. Kapitel 14, ihr habt es gehört, wirft einen ziemlich drastischen, klaren, schnörkellosen Blick darauf, dass das Leben kurz, mühsam und vergänglich ist. Jeder stirbt, früher oder später. Jeder stirbt für sich allein. Das Thema ist der Tod. Wir sind am Ende des Kirchenjahres. Nächsten Sonntag ist Ewigkeitssonntag. Heute ist Volkstrauertag. Das ist die Zeit im November, kurz vor dem Beginn der Adventszeit, wo man sich mit diesen Fragen beschäftigt. Und für heute wurde dieser Text ausgesucht. Nicht von mir, aber ich nehme die Herausforderung gerne an. Es geht um die letzten Dinge. Es geht um die großen Fragen. Was Hiob beschreibt, ist Sorge, Trauer, Hilflosigkeit. Der Mensch, von der Frau geboren, lebt kurze Zeit und ist mit Unruhe gesättigt. Wie eine Blume kommt er vor und verwelkt und wie der Schatten flieht er und kann nicht bestehen. Doch über einen solchen hast du deine Augen geöffnet und mich führst du ins Gericht mit dir. Wie könnte ein Reiner vom Unrein kommen, nicht ein Einziger? Wenn seine Lebenstage festgesetzt sind, die Zahl seiner Monate bei dir feststeht, wenn du ihm sein Ziel gesetzt hast, das er nicht überschreiten kann, so blicke weg von ihm, sodass er Ruhe hat, damit er wie ein Tagelöhner seinen Tag genießen kann. Denn für den Baum gibt es Hoffnung. Wird er abgehauen, so schlägt er wieder aus und seine Triebe bleiben nicht aus. Wenn seine Wurzel auch in der Erde altert und sein Stumpf im Staub abstirbt, vom Duft des Wassers sprost er wieder und treibt Zweige wie ein Pflänzling. Ein Mann aber stirbt und liegt da und ein Mensch verscheidet. Und wo ist er dann? Das Wasser verrinnt aus dem Meer und der Fluss trocknet aus und versiegt, so legt der Mensch sich hin und steht nicht wieder auf. Bis der Himmel nicht mehr ist, erwacht er nicht und wird nicht aufgeweckt aus seinem Schlaf. Das ist Hiobs Perspektive. Das menschliche Leben ist kurz und voller Unruhe, es ist zerbrechlich, es ist wie eine Blume, die aufblüht, um danach wieder zu verwelken, es ist wie ein Schatten, der flieht. Es ist äußere Unruhe, Arbeit, Pflichten, Zwänge, Sorgen, Ängste. Es ist innere Unruhe. Hiob beschreibt eine tiefe Unruhe des Gewissens. Kann ein Reiner von Unrein kommen? Diese Ahnung im Menschen nicht so zu sein, wie er sein sollte. Diese Ahnung, wir sind eigentlich nicht so, wie wir sein könnten, müssten. Und Hiob beschreibt die Aufmerksamkeit Gottes als Last. Gott und Mensch passen nicht zusammen. Gott ist heilig. Wir nicht. Wir sind unrein. Wir sind schuldig. Und zu aller Mühe, die der Mensch erlebt, kommt noch Gottes Gericht. Und so beschreibt Hiob die Sehnsucht des Menschen wie die Sehnsucht eines Tageslöhners. Eines Menschen, der tagsüber arbeitet, um den nächsten Tag leben zu können und dann den Abend zu genießen. Zu sagen, heute habe ich es geschafft, für morgen ist gesorgt. Ich möchte diesen kurzen Abend genießen. Hiobs Vermutung ist, dass Leiden eine Strafe Gottes ist. Dass Leiden, Zorn und Gericht Gottes sind. Gott ist eher Feind als Freund. Also gibt es keine Hoffnung. Ein Baumstumpf, der abgehackt wird, der treibt wieder aus. Der Duft des Wassers. Aber ein Sterbender, der steht nicht wieder auf. Da gibt es keine Hoffnung. Er ist wie ein verrinnendes Meer, wie ein Fluss, der austrocknet. Das ist Hiobs Perspektive. Und ist die Perspektive so abwegig? Ist sie nicht eigentlich total menschlich? Frag doch mal deine Kollegen, deinen Nachbarn, Leute aus deiner Familie, Freunde. Frag sie mal, was das Leben ist, in der Quintessenz. Mühe, Schwierigkeiten, zerbrechlich, immer gefährdet und am Ende endet es dann. Die Bibel ist ein Buch, das sehr unromantisch ist. Nichts beschönigt, sondern die brutalen, harten Fragen einfach mal stellt. Und sie aushält, und das tun wir jetzt auch, auch wenn es mühsam ist. Wir alle Menschen sind gleich. Wir werden alle von einer Frau geboren und wir werden alle sterben. Das wissen wir alle, theoretisch. Wir können es uns aber nicht vorstellen. Das Problem ist, wenn wir damit konfrontiert werden, ist es meist zu spät. Wir haben dann meist kaum noch Zeit, es zu realisieren, uns irgendwie darauf vorzubereiten, es zu akzeptieren. Meine eigene Begegnung mit dem Tod dieses Jahr war relativ intensiv. Mein Vater ist gestorben. Er hat im März die Diagnose bekommen, Krebs. Und er war kerngesund. Das war nicht annähernd abzusehen. Mein Großvater ist über 90 geworden. Mein Vater ist 63 geworden. Nach der Logik hätte er noch locker 30 Jahre. Aber die Logik hat nicht funktioniert. Und er ist 3 Monate später gestorben. Wenn der Mensch stirbt, gibt es kein Zurück. Er weiß nicht, was aus ihm nachkommen wird. Am Ende ist er allein mit seinen Schmerzen und mit seiner Trauer. Da kann man ihn nicht begleiten. Und hier kann wahrscheinlich jeder seine Geschichte erzählen. Über geliebte Menschen, die man verliert, die man begleiten kann bis zu einem bestimmten Punkt und dann loslassen muss. Denn jeder stirbt am Ende für sich allein. Das ist Hiobs Perspektive. Das ist Hiobs Wirklichkeit. Aber Hiob hat einen Traum. Er hat einen Wunsch und er spricht mit Gott über diesen Wunsch. Dass du mich doch im Totenreich verstecktest, mich verbergst, bis dein Zorn sich abwendet, mir ein Ziel setztest und dann meiner gedächtest. Wenn ein Mann stirbt, würde er etwa wieder leben? Alle Tage meines Dienstes wollte ich harren, bis meine Ablösung käme. Du würdest rufen und ich würde dir antworten. Nach dem Werk deiner Hände würdest du dich sehnen. Denn dann würdest du zwar meine Schritte zählen, aber gäbest nicht Acht auf meine Sünde. Mein Verbrechen wäre versiegelt in einem Bündel und du würdest meine Schuld zudecken. Das ist Hiobs Traum. Wenn du dich doch nach mir sehen würdest, Gott, wenn ich dir wichtig wäre, wenn du dich für mich interessieren würdest, nicht nur als derjenige, der in deiner Schuld steht und den du vors Gericht stellst, drüber hinaus, dann würdest du mich verstecken. Im Totenreich. Du würdest mich verstecken, bis dein Zorn vorüber ist, bis das Sterben aufhört. Und da könnte ich warten auf die Ablösung. Und du würdest rufen und ich würde antworten. Du würdest meine Schritte kennen, aber meine Schuld nicht beachten. Du würdest sie einpacken wie in einen Beutel. Meine Verfehlung, du würdest meine Sünde zudecken. Und doch, ein Berg stürzt ein, zerfällt. Und ein Fels rückt fort von seiner Stelle. Wasser zerreibt Steine, seine Fluten schwemmen den Staub der Erde hinweg. So machst du die Hoffnung des Menschen zunichte. Du überwältigst ihn für immer und er geht dahin. Sein Gesicht entstellst du und schickst ihn fort. Kommen seine Kinder zu Ehren, er weiß es nicht. Und werden sie gering, er achtet nicht auf sie. Sein Fleisch fühlt nur noch für sich selber Schmerz und seine Seele trauert nur um sich. Es ist ein Traum, den Hiob hat. Aber selbst ein Berg wird irgendwann zersetzt. Selbst Felsen stürzen ein, selbst Steine werden vom Wasser klein gerieben, bis sie weg sind. Das Erdreich wird weggespült. Es ist ein Traum. So geht der Mensch dahin, ohne Hoffnung. Was aus den Kindern wird, weiß er nicht. Er spürt nur den eigenen Schmerz. Er trauert nur um sich selbst. Jeder stirbt für sich allein. Das also ist Hiobs Perspektive. In aller Brutalität, und das ist die große Qualität der Bibel, dass sie nichts beschönigt. Und dass sie uns damit konfrontiert, es aushält und uns dazu nötigt, es auch auszuhalten. Was ist deine Perspektive? Hast du Hiobs Perspektive? Kennst du die Perspektive von Hiob? Gibt es eine andere Perspektive? Nennen wir das Kind beim Namen. Gibt es eine Perspektive Gottes zum Thema? Können wir irgendetwas dazu sagen, über das hinaus, was hier steht? Wenn ich das nicht könnte, würde ich hier wahrscheinlich nicht stehen. Szenenwechsel. Ein anderes Leiden. Sein Name ist Johannes. Er ist verfolgt um seines Glaubens willens. Er ist verbannt auf eine Insel. Und er hat an einem Sonntag, einem Tag wie heute, eine sehr erschreckende Begegnung. Ganz am Ende der Bibel, Offenbarung. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitteilhaber an der Bedrängnis und am Königtum und am Ausharren in Jesus, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich war an des Herrn Tag im Geist und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune, die sprach, was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den sieben Gemeinden, nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon, nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und inmitten der Leuchter einen, gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand. Und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Erz. Als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der, der vor allem war und ich bin der, der nach allem sein wird. Und ich war tot. Und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Da, wo keiner auffließt, habe ich die Schlüssel. Das ist der Auferstandene. Jesus von Nazareth. Geliebt und gehasst, verehrt und verraten, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen, das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten. Jesus von Nazareth, gelebt von ca. 7 vor Christus bis 30 nach Christus, einfacher Handwerker, nie eine Seite geschrieben und das Leben von Millionen verändert. Geliebt und gehasst, er hat polarisiert, er wendet sich den Ausgestoßenen zu, er kritisiert die, die in jeder Hinsicht Macht haben und behauptet, ich bin Gott. In mir kommt der, der alles gemacht hat, zu euch. Ich bin der eine. Er wird verehrt. Er hat so viele Anhänger wie Gegner. Er wird verraten und in einem Scheinprozess hingerichtet. Auf die brutalste Art, die es damals gab. Die Art für Aufrührer, für Hochverräter. Er stirbt und wird beerdigt. Und mit ihm wird die Hoffnung seiner Freunde, seiner Anhänger, beerdigt. Und dann bekennen die Christen, dass er hinabsteigt in das Reich des Todes. Jesus geht ins Totenreich. Die Botschaft, Christus ist überall. Im Himmel, auf der Erde, selbst unter der Erde. Selbst dort ist Gott zu finden. Und er steht auf am dritten Tag. Das hat keiner erwartet, damit hat keiner gerechnet. Und das ändert alles. Was ändert es? 4 Punkte. Erstens, Hiobs Vermutung wird bestätigt. Gott und Mensch sind Feinde, tatsächlich. Aber Gott behandelt uns nicht wie seine Feinde, sondern so wie seine Freunde. Jesus kommt in die Welt und er führt das Leben, das wir führen müssten. Er stirbt den Tod, den wir sterben müssten. Er tauscht mit uns. Er sagt, mein Leben für euers, lasst uns tauschen. Er überwindet den Tod und er stirbt für uns, als wir noch seine Feinde waren. Also wenn Gott mit seinen Feinden bereits so umgeht, wie wird er mit seinen Freunden umgehen? Zweiter Punkt, Hiobs Traum wird wahr. Gott sehnt sich nach uns. Er hat solches Interesse, dass er unser Schicksal teilt, dass er in unsere Haut schlüpft, dass er uns ruft, einzeln mit Namen. Er hat so viele Menschen berührt, die krank, ausgestoßen waren, die keiner angesprochen hat, die keiner angeschaut hat. Er hat sie angeschaut. Er ruft Maria am Grab ihren Namen zu und sie erkennt, es ist Jesus. Er legt Johannes die Hand auf die Schulter und sagt, fürchte dich nicht. Drittens, Hiobs Wunsch ist erfüllt. In dem Tod von Jesus erkennen wir, dass Gott uns tatsächlich versteckt vor seinem Zorn. Er versteckt uns vor den Folgen unseres Tuns. Er versteckt uns vor der Konsequenz unserer Schuld. Er hat ein Ziel für uns. Er will unsere Verfehlungen verpacken, sie wegpacken, sie wegschließen. Er will unsere Schuld zudecken. Und er denkt an uns. Und er achtet auf jeden Schritt, aber nicht zur Anklage. Zur Heilung, zur Veränderung, zur Vergebung. Und der Tod, die Unterwelt, wird zum Versteck. Jesus versteckt unsere Schuld in seinem Tod. Und der Tod von Jesus öffnet die Tür zum Leben. Und unser Tod ist der Eintritt in das Leben bei Jesus. Und unser Leben? Unser Leben ist der Weg, das zu erkennen. Diese Wirklichkeit, diese verschwenderische Liebe Gottes, diese Vorbereitung auf Ewigkeit, das ist unser Leben. Christoph Probst, Mitglied der Weißen Rose, Vater dreier Kinder, wurde am 22. Februar 1943 im Alter von 24 Jahren hingerichtet. Am Tag seiner Hinrichtung schreibt er folgende Worte. Ich habe nicht gewusst, dass Sterben so leicht ist. Ich sterbe ganz ohne Hassgefühle. Vergiss nie, dass das ganze Leben nichts anderes ist als ein Wachsen der Liebe und ein Vorbereiten auf die Ewigkeit. Das ist das Leben. Das zu erkennen. Gottes Wirklichkeit. Vierter Punkt, der verändert wird durch den Tod von Jesus. Die Frage von Hiob ist beantwortet. Die Frage, ob nämlich Leiden Strafe ist. Jesus führte das beste Leben, das jemals ein Mensch führen konnte. Und er stirbt den schlimmsten Tod, den man wahrscheinlich sterben kann. Das sprengt diese Logik. Denn nach der Logik hätte Jesus nicht so sterben dürfen. Dieses Leben sprengt diese Logik und schafft eine neue Logik, nämlich Gnade und Tausch. Jesus, der sagt, mein Leben für euch. Lasst uns tauschen. Das heißt auch, wir dürfen die Zuwendung Gottes zu uns bitte nicht ablesen an unseren Umständen, sondern wir dürfen die Zuwendung Gottes ablesen am Kreuz. Gott ist treu. Immer. Und man muss dann auch nicht jeder Sache einen Sinn geben. Es gibt Dinge, die sind sinnlos. Und der Einzige, der Dinge, die sinnlos sind, Sinn geben kann, ist Gott. Das müssen wir nicht machen. Vier Dinge, die der Tod von Jesus verändert. Das ist Gottes Perspektive. Wir hatten Hiobs Perspektive. Wir hatten Hiobs Traum, Hiobs Wunsch. Wir hatten Gottes Perspektive, jetzt fehlt noch Gottes Wunsch. Gottes Traum. Und Gottes Wunsch besteht in drei Worten. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Das ist Gottes Wunsch. Dass wir unsere Perspektive durch seine Perspektive korrigieren lassen, relativieren. Dass wir seine Perspektive ernster nehmen als unsere. Unsere ist sehr ernst zu nehmen, aber seine ist noch ernster zu nehmen. Dass wir diese Hoffnung, die Gott uns anbietet, nicht für Wunschdenken halten, auch wenn sie sehr nach Happy End klingt. Sie ist Happy End. Dass wir ihm mehr vertrauen als dieser Welt. Mehr vertrauen als den Dingen, die wir sehen, anfassen können, die so laut und so konkret und so aufdringlich sind. Und dass wir seiner Wirklichkeit, die so viel leiser ist, so viel hintergründiger, aber so viel wirklicher, dass wir ihr mehr vertrauen. Dass wir Gott mehr vertrauen als uns selbst. Sein Wunsch ist, dass wir uns ihm anvertrauen. Ihm selbst. Und sein Wunsch ist, dass wir seine Perspektive entdecken. Dass wir entdecken, dass diese kaputte Welt, in der wir leben, nicht das Einzige ist. Nicht die einzige Welt ist, in der wir je leben werden. Dass unser Körper nicht der einzige ist, den wir je haben werden. Dass unser Besitz, unser Geld nicht der einzige Reichtum ist, den wir jemals besitzen werden. Dass unser Leben nicht in diesen x Jahren besteht, die wir auf dieser Erde leben. Sondern dass da eine große Wirklichkeit ist, die wir uns gar nicht vorstellen können. Am Tag, nachdem mein Vater gestorben ist, war ich auf einer Neugeborenenstation und habe ein kleines Neugeborenes gesehen, was auf der Schulter seiner Mutter lag. So, Knopfaugen völlig verplant, überfordert mit allen Eindrücken. Und da habe ich gedacht, so muss es meinem Vater jetzt gehen. Mein Vater war Christ und er ist gestorben mit der Hoffnung, dass ihn Jesus begleitet. Und ich glaube, so geht es ihm. Man kommt als Neugeborenes aus einem ziemlich beengten Raum, wo es eher dunkel ist. Nicht so laut, nicht so hell, sehr überschaubar. Und kommt in eine Welt, die ist sehr groß, sehr laut, sehr komplex, sehr hell. Allein der Raum, in dem Kinder geboren werden, ist für Neugeborenes schon völlig überfordernd. Und da ist eine riesengroße, weite Welt, die es zu entdecken gibt. Ich glaube, so hat mein Vater sich gefühlt, als er gestorben ist. Eine Welt zu entdecken, die ganz neu ist, ganz anders, ganz intensiv, ganz neu, riesengroß, extrem spannend. Ich möchte schließen mit dem Beispiel von Joni Erickson Tada, eine amerikanische Künstlerin, Schriftstellerin, die mit 17 einen Badeunfall hatte und seitdem gelähmt ist von der Schulter an. Und sie sagt, sie ist in einer Gemeinde, wo beim Gottesdienst im Gebet häufig gekniet wird. Und das kann sie natürlich nicht, weil sie im Rollstuhl sitzt. Und sie sagt, wissen Sie, was es für eine riesengroße Hoffnung ist, für Menschen wie mich zu wissen, dieses Leben, dieser Körper ist nicht alles, was sein wird. Es wird eine Zeit kommen, da werde ich mich hinknien können vor meinem Vater im Himmel, vor meinem Freund und Erlöser Jesus. Der Tag wird kommen und das ist meine Hoffnung. Und manchmal ist es so, dass Leiden und dass die schwierigen Zeiten uns dann erst darauf hinweisen, was die eigentliche Wirklichkeit ist. Blitze kommen halt selten bei blauem Himmel. Das Thema Tod dieser Zeit des Kirchenjahres ist die Erinnerung daran, dass das, was wir sehen, anfassen können, was so laut und drängend ist, nicht die ganze Wirklichkeit ist. Es ist die Erinnerung an das große Happy End, das uns Gott verspricht. Es ist die Erinnerung an Gottes Wirklichkeit. Deshalb stellen wir uns diesem Thema, nicht um des Themas Tod willen, sondern um der Hoffnung willen, die uns Jesus schenkt. Am Ende seines Buches über das Markus-Evangelium schreibt Tim Keller Folgendes. Das Evangelium ist die große Geschichte, die uns zeigt, wie aus Niederlage Sieg kommt, aus Schwäche Kraft, aus Tod Leben und aus Verlassensein Erlösung. Und weil sie eine wahre Geschichte ist, gibt sie uns Hoffnung, weil wir wissen, dass das Leben wirklich so ist. Gottes Wunsch für euch, für mich lautet, fürchtet euch nicht, habt keine Angst, denn ich bin bei euch und ich bleibe bei euch. Niemals verlasse ich euch. Wenn das euer Wunsch ist, dann könnt ihr das mit einem Amen bekräftigen.